Deutschlandfunk Kultur Klangkunst
1 TZ 2 TZ 3 TZ Die drei Sätze von John Cages Klavierstück 4 Minuten und 33 Sekunden revolutionierten vor gut 60 Jahren das Verhältnis von Musik und Stille, von Kunst und Werk, von Künstler und Publikum. Das Stück, in dem kein einziger Ton gespielt wird, wirkte als Zündfunke für so unterschiedliche Bewegungen wie Fluxus, akustische Ökologie und Noise Art. Sounds like Silence, so heißt die folgende Sendung von Inke Arns und Dieter Daniels über 433 und die Folgen. Sie entstand 2012 im Zusammenhang mit der gleichnamigen Ausstellung beim Hardware Medienkunstverein in Dortmund zum 100. Geburtstag von John Cage. Damit herzlich willkommen zur Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. 433 ist heute das prominenteste Stück von John Cage. Diese Kunst ohne Werk aktualisiert und transformiert Impulse der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel die Readymades von Marcel Duchamp, die Werke ohne Kunst sein sollten. In Cages stillem Stück geht es weniger um die Abwesenheit von Klängen, als vielmehr um die Anwesenheit von Geräuschen, Atmosphären, ja sogar von Lärm. Vor allem geht es um unser aktives Hören der Umgebungsklänge, die ständig präsent sind, um nicht intentionale Musik, die sich während der Aufführung der drei Sätze ereignet. Bis heute beziehen sich viele Künstlerinnen und Künstler auf 433, auch in Auseinandersetzung mit Stille und Soundökologie allgemein. Der paradoxen Natur des Stückes folgend versucht diese Sendung das Unmögliche möglich zu machen, nämlich Stille zu senden, die keine ist. Stille wird angekündigt, sie wird aufgeführt, ausgestrahlt, aufgenommen, auf andere Medien übertragen und sie schreibt sich in Medien und Körper ein. In 6 Räumen einer radiophonen Ausstellung haben Inke Arns und Dieter Daniels skurrile, selten gehörte und erhellende Aufnahmen rund um die Stille zusammengestellt. Inke Arns, geboren 1968 in Duisdorf-Bonn, Kuratorin und Autorin, ist künstlerische Leiterin des Hardware-Medienkunstvereins HMKV in Dortmund. Sie lebt in Berlin und Dortmund. Dieter Daniels, geboren 1957 in Bonn, ist Professor für Kunstgeschichte und Medientheorie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst HGB in Leipzig.
Sounds like Silence. Cage, 433, Stille, 1912, 1952, 2012, von Inke Arns und Dieter Daniels.
Der Titel Sounds Like Silence ist doppeldeutig. Einerseits klingt die Stille selbst, um mit Cage zu sprechen, There is no such thing as silence. Andererseits brauchen Klänge ihr Gegenteil, die Stille. Diese doppelte Bedeutung des Titels Sounds Like Silence berührt Fragen, die gerade heute vielleicht aktueller denn je sind. Was hören wir, wenn es nichts zu hören gibt? Wie stark ist unser persönliches Bedürfnis nach Stille? Und wie viel Stille können wir ertragen, angenommen, es gibt überhaupt so etwas wie Stille?
Sounds Like Silence. Erster Raum. Stille mit Ansage.
Bezeichnenderweise wird die Aufführung von Cages Komposition 4 Minuten 33 Sekunden oft mit viel Lärm angekündigt.
Welcome to Harvard Square. Mr. Cage will recreate his famous performance at Woodstock in the summer of 1952. 4 minutes and 33 seconds of complete silence. For our international viewers, Harvard Square is the Times Square of American brains. Surrounded by Harvard Yard, Brigham's ice cream parlor, Hungry Charlie's hamburgers, we're standing at the famous newspaper stand, which was burned down during the violent days of student revolution. Here, on this hallowed ground, a line of distinguished eggheads from Henry James to Henry Kissinger learned to think the unthinkable. Let's see how John Cage plays an unplayable music, accepting all noises as beautiful music. The name of the game tonight is how to enjoy boredom, a privilege usually reserved only for aristocrats. Let's chant Om together, or turn on a vacuum cleaner and enjoy the buzz. This is what the Chinese Oracle I Ching told us to do tonight. Here's Johnny and the hit parade of the year 2001.
Your experience today is about being in the here and now. And as musicians and creative people, you will all understand that music is made up of more than just formal notes and arrangements. Here today, we are doing something special. We are stopping and appreciating the space between things, the unintentional sounds that make up our world. I now invite you to honor John Cage's legacy for our culture. Bring your individual meanings to 433 and enjoy the next 4 minutes and 33 seconds together.
Paul Beckworth, your producer.
Ready? Quiet, please, studio.
This is the kind of music that anyone can make. All you have to do is open your ears and listen.
Sie hörten Ansagen zu verschiedenen Aufführungen von 4 Minuten 33 Sekunden. Auf dem Harvard Square in Cambridge 1973, im Studio der Kampagne Cage Against the Machine 2010 sowie im Kölnischen Kunstverein 1986. Am Schluss sprach John Cage selbst.
Sounds like silence. Zweiter Raum. Stille Aufführungen.
Note: The title of this work is the total length in minutes and seconds of its performance. At Woodstock, New York, August 29, 1952, the title was 4 minutes 33 seconds. And the three parts were 33 seconds, 2 minutes 40 seconds, and 1 minute 20 seconds. It was performed by David Tudor, pianist, who indicated the beginnings of parts by closing, the endings by opening the keyboard lid. However, the work may be performed by any instrumentalist or combination of instrumentalists and last any length of time.
Dies schreibt John Cage in der Partitur zu 433. Von der Premiere gibt es leider keine Aufnahme, nur Beschreibungen. Diese berichten vom Heulen des Windes in den Bäumen vor der Maverick Concert Hall während des ersten Satzes. Später waren Regentropfen zu hören, wie sie auf das Dach des Konzertsaals prasselten. Außerdem das Umblättern der Partitur von David Tudor und das Geräusch der Fußpedale, die er betätigte. Das Publikum begann zu flüstern und zu murmeln. Einige Zuhörer verließen sogar das Konzert, weil sie nichts hörten. 20 Jahre nach der Uraufführung nimmt der Videokünstler Namjoon Paik auf, wie John Cage 433 im Stadtraum von New York aufführt. Cage bestimmt zunächst mittels des I Ching die Aufführungsorte des Stücks. Der Zufall führt ihn dann auf die belebte Third Avenue in Harlem. Mitten im ersten Satz nimmt Paik dem verblüfften John Cage das Mikrofon aus der Hand und beginnt, die Passanten zu interviewen. In den weiteren Sätzen hören wir die Soundscape von Orton in New York.
What we are going to do is perform my silent piece somewhere in Manhattan. We are assuming that the entire island is, so to speak, a concert hall. And what we're trying to find out is where we should go to hear the concert. Here we are between 104th and 105th Street on 3rd Avenue. This is the location given to us by the I Ching for the first movement of this four-movement performance in Manhattan of the silent piece. The time length given is 1 minute and 49 seconds. I will be silent during that period so that we can listen to the sounds of this environment.
Do you like the street sound?
Yes.
You love the street sound?
Yeah.
Good. What do you like, this music more or this street sound more?
The music, you know, I dig the music more because, you understand, the music is what's happening.
Yeah.
And all the buses and airplanes and stuff, you know, and fire engines, they don't have to make all that noise. When at night you try to sleep, they don't have to make all that noise. Yeah?
Okay, thank you.
That's the end of the first movement. Now we'll go to the second movement, which is between 203rd and 204th Street, probably overlooking the river.
We are now at a dead end of 203rd Street and Harlem River. This is the location for the second movement, which will only be 14 seconds long.
That's the end of it. Mitchell Place is at the foot of Beekman Place, and this is the position the E. King gave us for the last movement. This is the kind of music that anyone can make. All you have to do is open your ears and listen.
Eine weitere Aufführung von 433 bestritt John Cage 1986 im Kölnischen Kunstverein. Der Videokünstler Klaus vom Bruch hat dokumentiert, wie Cage mit einem schlichten Wasserglas in der Hand am Tisch sitzt. Das Publikum ist in dem Video nicht zu sehen, wohl aber zu hören. Der Kurator Wulf Herzogenrath bittet vergeblich um Ruhe für die Stille.
Bitte Ruhe, danke!
Sounds like silence. Dritter Raum. Stille im Rundfunk.
However, as long as this desire exists in us for new materials, new forms, new this and new that, we must search to satisfy it. I have, for instance, several new desires. Two may seem absurd, but I am serious about them. First, to compose a piece of uninterrupted silence and sell it to the Muzak Company. It will be 3 or 4.5 minutes long. these being the standard lengths of canned music. And its title will be Silent Prayer. It will open with a single idea, which I will attempt to make as seductive as the colour and shape or fragrance of a flower. The ending will approach imperceptibility.
Die Allgegenwart der Musik durch das Radio scheint von Anfang an nach der Stille als ihrem Gegenpart zu rufen. Die Firma Muzak entwickelte in den 1930er Jahren die Beschallung von Fahrstühlen, Kaufhäusern und Arbeitsplätzen. Doch Cages Vorhaben von 1948, Stille in die Muzak-Kanäle zu schmuggeln, bleibt unrealisiert. Dasselbe gilt für Filippo Tommaso Marinettis Projekt der Sintesi Radiofonice von 1931. In dem Stück I Silenzi Parlano Fra di Loro sollten sich Umweltklänge mit langen Momenten der Stille abwechseln und so eine Spannung für den Radiohörer erzeugen. Erst 1978 rekonstruierte Daniele Lombardi das Vorhaben des italienischen Futuristen. Stille im Rundfunk tritt nicht nur als künstlerische Antithese auf. Sie wird auch bewusst eingesetzt, um historische Momente mit Bedeutung aufzuladen. Seit 1929 erinnern live übertragene Schweigeminuten in der BBC an das Ende des Ersten Weltkriegs. Der Künstler John T. Semper hat sie gesammelt.
The broadcasting of silence might seem peculiar. Contemporaries were aware of this. The Radio Times noted in 1935, here is one of the great paradoxes, that no broadcast is more impressive than the silence following the last dashing strokes of Big Ben. But the silence was not empty. What was broadcast was the absence of deliberate noise. Technically, it represented a challenge. Its impressiveness is intensified by the fact that the silence is not a dead silence. For Big Ben strikes the hour, and then the bickering of sparrows, the crisp rustle of falling leaves, the creasing of pigeon wings as they take flight, uneasy at the strange hush, contrast with the traffic din of London some minutes before.
11. November 1929.
Yeah.
15. November 1945.
Yes, there were two wars, but a single struggle against evil. Both almost lost, and in both at the end, the just cause won. But in both, so mighty and fierce the upheaval, there was terrible human cost. Yes, they were crusaders both, father and son.
Elfter November 1948.
11 o'clock and 2 minutes of silence and remembrance. From the Home Office balcony, Queen Mary and Princess Margaret joined in the service which followed.
Die Stille ist heute ein Tabu im Radio. Sobald kein Ton mehr auf Sendung ist, setzt eine Ausfalltechnik ein, die anstelle der Stille ein anderes Programm auf den Kanal schickt. Momente der Stille werden auch im laufenden Programm unterdrückt. Sogar die Nachrichten und der Wetterbericht werden im Formatradio mit einer Rhythmusschleife unterlegt. Historisch gesehen war die Stille früher ein normaler Bestandteil der Radiowellen. Die Radiosender beendeten bis in die 1950er Jahre am späten Abend ihr Programm. Ebenso entstanden in Live-Sendungen immer wieder ungewollte Pausen aufgrund von technischem oder menschlichem Versagen. Dramatisch beschreibt dies schon Walter Benjamin in seiner Erzählung »Auf die Minute«, die auf seinen eigenen Erfahrungen als Radioautor beruht. Bei seiner live vorgetragenen Bücherbesprechung sieht er immer wieder nervös auf die Studiouhr, bis er meint, dass er nun zum Schluss kommen müsse. Er überspringt einige Seiten des Manuskripts, spricht den Schlusssatz, dann folgt Schweigen. Dann der Schock.
Noch volle 4 Minuten bis 40. Was ich vorhin im Fluge erfasst hatte, musste der Stand des Sekundenzeigers gewesen sein. In dieser, der Technik und dem durch sie herrschenden Menschen bestimmten Kammer überkam mich ein neuer Schauer, der doch dem Ältesten, den wir kennen, verwandt war. Ich lieh mir selbst mein Ohr, dem nun auf einmal nichts als das eigene Schweigen entgegentönte. Das aber erkannte ich als das des Todes, der mich eben jetzt in 1000 Ohren und in 1000 Stuben zugleich hinraffte. Eine unbeschreibliche Angst überkam mich und zugleich darauf eine wilde Entschlossenheit. »Retten, was noch zu retten ist«, sagte ich zu mir selbst, riss aus der Manteltasche das Manuskript, nahm unter den übergangenen Blättern das erste Beste und begann mit einer Stimme, die mein Herzklopfen mir zu übertönen schien, fortzulesen.
In Heinrich Bölls Novelle »Dr. Murkes gesammeltes Schweigen« muss der Radioredakteur Dr. Murke auf Anweisung des Rundfunkintendanten in der Rede eines bereits zur Nazizeit hochgelobten Intellektuellen das Wort Gott ersetzen durch »jenes höhere Wesen, das wir verehren«. Das Radio wandelt sich Mitte der 1950er Jahre. Statt live wird nun vom Band gesendet, wodurch das Schweigen eliminiert werden kann.
Noch etwas. Das hier ist vom Hörspiel abgegeben worden.
Ein Stückchen Band.
Ich habe reingehört. Es ist nichts drauf.
Absolut nichts.
Bis auf einen leichten Seufzer am Anfang. Der könnte von Wanderborn sein.
Es ist Wanderborn.
Nehmen Sie mir es nicht übel, aber ich wüsste gern, was Sie damit vorhaben.
Ich sammle eine bestimmte Art von Resten.
Welche Art von Resten?
Schweigen. Ich sammle Schweigen.
Schweigen?
Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprecher manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolutes Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich.
Zwischen Murke und dem Mädchen, auf dem Rauchtisch, stand ein Bandgerät, das auf Aufnahme gestellt war. Kein Wort wurde gesprochen, kein Laut fiel. Man hätte das Mädchen für ein Fotomodell halten können, so schön und so stumm war es.
Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du von mir verlangst. Es gibt Männer, die unsittliche Sachen von einem Mädchen verlangen. Aber ich meine fast, was du von mir verlangst, ist noch unsittlicher als die Sachen, die andere Männer von einem Mädchen verlangen.
Das muss ich alles wieder rausschneiden. Sei doch vernünftig, Rina. Sei lieb und beschweige mir wenigstens noch 5 Minuten Band.
Beschweigen? Das ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gerne, aber beschweigen...
Ach, Rina... Wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist. Abends, wenn ich müde bin, wenn ich hier sitzen muss, höre ich mir dein Schweigen an. Bitte, sei nett. Beschweige mir wenigstens noch 3 Minuten. Du weißt doch, was Schneiden für mich bedeutet.
Meinetwegen. Aber gib mir wenigstens eine Zigarette. Danke.
Audiokünstler machen heute ernst mit dem gesammelten Schweigen. Matt Rogalskis Arbeit 2 Minutes 50 Seconds Silence for the USA von 2003 ist ein Destillat der Rede an die Welt, die George W. Bush am 17. März 2003 gehalten hatte und in der er Saddam Hussein 48 Stunden Zeit gab, um Bagdad zu verlassen. Mithilfe einer von ihm selbst geschriebenen Software entfernte Rogalski die Stimme aus der circa 13-minütigen Rede. Übrig blieb nur Stille. Die dumpf schlagenden Geräusche, die man hört, manche nennen sie Trommeln des Krieges, sind die Echos von Bushs Stimme im Weißen Haus. Ähnlich wie Matt Rogalski arbeitet auch Martin Konrads in seinem 3-minütigen Hörstück Dr. M's gesammelte Schweigen, Augsburg Mix von 2010. Er entfernt jeglichen gesprochenen Text aus einer im Jahr 2006 auf Bayern 1 gesendeten Radiopredigt des damaligen Augsburger Bischofs Dr. Walter Mixer zum Thema Nächstenliebe. Im Mai 2010 musste Mixer im Zusammenhang mit Vorwürfen der Veruntreuung und Misshandlung von Kindern in seiner Obhut als Bischof von Augsburg zurücktreten. Im Juli 2010 verkündete der Heilige Stuhl, dass Mixer sich für eine Zeit des Schweigens zurückziehen werde.
Dabei ist vor allen Dingen auch zu bedenken.
Sounds like silence. 4. Raum. Stille aufnehmen.
Cage mochte im Allgemeinen keine Musikaufnahmen. Er bevorzugte Live-Aufführungen. Seit 1939 setzte er jedoch Schallplatten als Instrumente ein und remixte deren Inhalte nach Zufallsprinzipien. Wie zum Beispiel in Credo in US von 1949 und Imaginary Landscape No. 5 von 1952. Cages Begriff von Stille ist eng verbunden mit Fragen von Präsenz und Liveness. Jede Aufnahme von 4:33 ist eigentlich ein Paradox, denn das Stück live zu spielen ist so viel einfacher, als es aufzunehmen. Cage will, dass wir den Klängen im Hier und Jetzt lauschen. Eine Aufnahme von 4:33 erlaubt uns jedoch eine ganz andere Erfahrung. Wir hören die entfernten Klänge einer anderen Zeit und eines anderen Raums, die sich mit den Geräuschen unserer aktuellen Umgebung vermischen. Der auf den ersten Blick triviale Akt, 4:33 aufzunehmen, erweist sich als komplexer als gedacht. Wie der Musiker Ulrich Krieger schrieb: Im Fall von 4:33 und speziell im Fall einer Aufnahme muss sich der Aufführende fragen, was will ich darstellen? Geht es um eine Aufnahme in einer stillen Situation, Mikrofonstille, oder um eine technische Stille, kein Signal? Wird das Stück mit oder ohne Musiker aufgenommen? Und wenn Musiker daran beteiligt sind, welche Instrumentengattungen sollen beteiligt sein? Sollen sie Beginn und Ende der drei Sätze anzeigen? Und wenn ja, wie? Wie auch immer. Seit 1974 sind über 54 Aufnahmen von 4:33 auf Vinyl, CD oder in anderen digitalen Formaten entstanden. Wenn man diese aufmerksam anhört, so zeigt sich, dass sich diese Aufnahmen alle sehr unterschiedlich anhören. Hören Sie jetzt zwei Ausschnitte aus Ulrich Kriegers Einspielung von 4:33 für Saxophon-Trio aus dem Jahr 2010. Zuerst die Studioversion. Nun folgt ein Ausschnitt der Open-Window-Version von der gleichen CD. Christopher De Laurenti interessiert sich in seinen Favorite Intermissions für die Pausen und das Dazwischen. Oftmals kehren Orchestermusiker in den Pausen eines Konzerts auf die Bühne zurück. Allein oder im Verbund mit anderen üben Klarinettisten, Trompeter, Violinisten und andere Instrumentengruppen schwierige Passagen, die im Verlauf des weiteren Programms auf sie warten. Im Zuge seiner Recherche dokumentiert der Künstler im Verborgenen dieses Phänomen bei Orchestern auf der ganzen Welt. Der britische Künstler Dave Allen interessiert sich in seinen Silent Recordings für den Augenblick nach dem Erklingen von Musik. Dabei setzt er sich mit wichtigen Orten der Musikgeschichte auseinander. Neben namhaften Konzertsälen der klassischen Musik sind es auch Musik- und Radiostudios im Kontext der Popkultur mit ihren zahlreichen Geschichten, die in seiner Arbeit eine Rolle spielen. Dave Allen macht in Silent Recording, Hansa Studios Berlin, den Ort selbst als Möglichkeitsraum für den Zuhörer erlebbar, indem er das völlig verlassene und stille Berliner Tonstudio als Instrument begreift, das er aufnimmt. Allen spielt mit dem Mythos dieses Orts, an dem David Bowie 1976 und 1977 seine berühmten Alben Heroes und Low aufnahm. Wie Dave Allen, so arbeitet auch der dänische Klangkünstler Jakob Kierkegaard mit dem Klang von leeren Studios. In seiner Arbeit Speculum Speculi verstärkt er allerdings die Leere, indem er sämtliche Produktionsstudios von Deutschlandradio Kultur in eine Rückkopplungsschleife zusammenschaltet. Die leeren Räume schwingen sich so auf eine gemeinsame Tonhöhe ein. Die Resonanzen und Reflexionen von vermeintlich leeren Räumen beschäftigen auch den deutschen Klangkünstler Lasse-Marc Krieg. Er dokumentiert die Stille im leeren Judenbad von Friedberg. Architektur und Klang spielen auch bei dem amerikanischen Soundkünstler Steven Vitiello eine bedeutende Rolle. 1999 hatte er ein sechsmonatiges Atelierstipendium im 91. Stock des New Yorker World Trade Center Tower One. Das Erste, was Vitiello auffiel, war, dass sich die Fenster nicht öffnen ließen. Außer der hausinternen Klimaanlage konnte man nichts von dem hören, was draußen vor sich ging. Also beschloss Vitiello, Kontaktmikrofone an die Fensterscheiben aus Sicherheitsglas anzubringen. So konnte er die Außengeräusche von startenden Flugzeugen, Kirchenglocken, Wind- und Polizeisirenen im Innenraum hörbar machen. Die folgende Aufnahme wurde während des Hurrikans Floyd gemacht, der im September 1999 mit Windgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometer die Ostküste der USA verwüstete. Wie mit einem Stethoskop lauscht Vitiello den Vibrationen des 110-stöckigen Gebäudes, das sich im Hurrikan bewegt.
Sounds like silence. Fünfter Raum. Stille intermedial.
John Cage hat sein stilles Stück immer wieder aktualisiert. 10 Jahre nach 433 schreibt er die Partitur für 433 Nummer 2, welches den neuen Titel 0 Minuten 0 Sekunden trägt.
In a situation provided with maximum amplification, no feedback, perform a disciplined action. With any interruptions, fulfilling in whole or in part an obligation to others. No two performances are to be of the same action, nor may any action be the performance of a musical composition. No attention is to be given to the situation, electronic, musical, theatrical.
Im Jahr 2008 unterzieht Mathieu Saladin die erste veröffentlichte Aufnahme von 433 aus dem Jahr 1974 von Gianni Emilio Simonetti einer vergleichbaren Prozedur, wie sie John Cage in seinem Stück 0 Minuten 0 Sekunden von 1962 für Alltagsgeräusche vorschlägt. Er verstärkt die Klänge bis zum Maximum. Neben einigen sporadischen, obskuren Hintergrundgeräuschen dominiert den Sound das zum Orkan angeschwollene Rauschen der Vinylplatte. So entsteht eine aktuelle digitale Hommage, die 433 selbst in 0 Minuten 0 Sekunden transformiert. Das Cover der Mini-CD übernimmt das Design des Deckblatts der Edition Peters für Cages Partituren. Das minimalistische Ready-Made-Konzept reicht bis zum Verkaufspreis von 4,33 Euro.
Sounds like silence. Sechster Raum. Verkörperte Stille.
Anfang der 1950er Jahre begibt sich John Cage in den Keller der Harvard University. Genauer, in einen dort gelegenen schalltoten Raum, in welchem er jedoch nicht die erwartete totale Stille erlebte.
I heard two sounds, one high and one low. Afterward, I asked the engineer in charge, why, if the room was so silent, I had heard two sounds. He said, describe them. I did. He said the high one was your nervous system in operation. The low one was your blood in circulation.
Cage erlebt hier eine Offenbarung. Der schalltote Raum schärft die Wahrnehmung des eigenen Körperrauschens. Dabei ist es nicht so wichtig, ob die beiden Töne tatsächlich von seiner Blutzirkulation und seinem Nervensystem verursacht wurden oder ob es sich um spontane otoakustische Emissionen im Innern des Ohrs, den Ton, den sein Gehirn machte oder gar einen leichten Tinnitus handelte. Wesentlich für Cage war, dass es für die subjektive Wahrnehmung des Menschen keine objektive Stille gibt, weil bei sinkenden Außenreizen das körperliche Subjekt durch auditive Selbstwahrnehmung in den Vordergrund tritt. David Tube wird in seinem Buch Sinister Resonance, The Mediumship of the Listener, noch etwas genauer.
All hearing animals can audit the body's sonic expulsions, vocalizations, vomiting, sneezes, snores, wheezes, belches and farts. But close listening also reveals a close and interior sound world of corporeal functioning. The beating heart, breath entering and exiting the nostrils, clicking eyelids and jaw. The chewing of food, now recognized as being an important component of taste. Contractions of the throat, saliva in the mouth, the nathosonics of teeth clashing or grinding during sleep, the latter known as nocturnal bruxism. Otoacoustic emissions from the ears, bones, joints and ligaments clicking and creaking, the crunching, bubbling sounds of crepitation or rasp heard from diseased lungs, the wonderfully named borborygmi, which are the sounds given off by food and digestive juices passing through the intestines, and the continuous hum and intermittent crackle given off by muscles.
Brandon LaBelle sammelt in The Sonic Body die hörbaren Spuren tanzender Körper. Er schreibt dazu,
Dance comes to recompose music by pulling the beat, the melody, and the drive of sonic force into the body to play back in excited gesture and movement. The sonic body is a work that aims for a total embodying of sound as a process of ingestion, intake, a listening hunger, and finally, embodied reaction, an energetic vitality that propels the body outside itself and into the making of a sensual micro-event.
Es geht um eine vollständige Rekonstruktion des Körpers entlang der Dynamik des Hörens.
Im Verlauf der Experimente haben wir festgestellt, dass bei jedem Teilnehmer und mit jeder Sitzung eine deutliche Veränderung eintrat. Wir vermuten, dass wir nicht mehr bloß die physische Bewegung hören, sondern eine Konstellation von Kräften in dynamischem Zusammenhang. Diese Konstellation enthält Aspekte des jeweiligen architektonischen Umfeldes, der elektronischen Geräte, die wir verwendet haben, der musikalischen Quelle und anderer Interferenzen. Zusätzlich jedoch, das ist uns wichtig, erscheinen in unserem Klangmaterial unsichtbare und unerklärliche Phänomene, die offenbar aus den reinen Intensitäten tanzender Körper hervorgehen. Figur 1. Solobewegung in einem Betonraum mit deutlichem Hall. Gehört wird Dilly-Dee von Susi Hildgard. Aufnahme vom Nachmittag des 3. Mai.
Hört das Tier in Franz Kafkas unvollendeter Kurzgeschichte Der Bau ein Geräusch, das wirklich da ist? Wenn ja, was ist es und woher kommt es? Oder hört das Tier nicht vielmehr seine eigenen physiologischen Geräusche? Allzu sehr klopft das eigene Blut im Ohr. Ist das Zischen gar sein Nervensystem oder ein verdammter Tinnitus? Oder, auch das ist möglich, bildet es sich gar ein, etwas zu hören, weil es so absolut still ist in seinem Bau. Fängt seine Psyche an, verrückt zu spielen, weil sie gar keine externen Reize verarbeiten muss und schafft sich deshalb eigene? Will die Wahrnehmung des Tieres Muster erkennen, wo gar keine Reizauslöser sind? Sarah Maitland macht in A Book of Silence 2008 die Trennlinie zwischen der wohltuenden Wirkung eines Flotation Tanks und den Mechanismen von Isolationshaft an der bewussten Entscheidung für die Option sensorischer Deprivation fest. Viele Beschreibungen von Erfahrungen unfreiwilliger Stille und Einsamkeit grenzen an Wahnsinn. Hört man Stimmen oder ein Singen in der Stille, kann dies ein Ergebnis von Ambient Noise sein, das als Sprache interpretiert wird. Oft kommt dies auch auf See vor, wo die Kombination aus Stille, Einsamkeit und dem Knarren und Stöhnen des Schiffes einen Chor mythischer Klänge hervorbringt. Dann erzählen Seemänner von Sirenengesängen, die sie ins Unglück locken wollen. Wie kann man da noch unterscheiden zwischen Stimmen, die man sich nur einbildet, und solchen, die wirklich da draußen rufen? Zum Schluss befragen wir noch einmal John Cage. Für diese Audioarbeit hat Vicky Bennett, auch bekannt unter dem Namen People Like Us, ein Interview verwendet, das der amerikanische Kunstkritiker Richard Castellanets 1978 mit John Cage geführt hat. Castellanets hatte zu der Zeit eine schlimme Bronchitis und konnte daher seine Fragen an Mr. Silence nur flüstern. Vicky Bennett entschied, dass auch John Cage nicht sprechen sollte und löschte bei John jegliche Sprache mit Ausnahme von gutturalen Sounds, Atemgeräuschen und dergleichen. Das Ergebnis klingt, als würde ein wahnsinniger Richard Castellanets einen gefesselten und geknebelten John Cage interviewen.
My voice is amplified into something you can hear. I'm with John Cage. He's just beginning a new piece. What is it called, John? Okay. How did you do the first one? Okay, right. So, because it's J-A-M-E-S. We're on page 203 now. I'll write it down. Seems to be, yeah. You...
I am here, and there is nothing to say. If among you are those who wish to get somewhere, let them leave at any moment. What we require is silence. But what silence requires is that I go on talking.
Sounds Like Silence, Cage, 433, Stille, 1912, 1952, 2012. Von Inke Arns und Dieter Daniels. Radioeröffnung der gleichnamigen Ausstellung des Hardware-Medienkunstvereins im Dortmunder U. Es sprachen Miriam Abbas, Sean Lawton und Gilles Chevalier. Assistenz Eva Reisig. Ton Lutz Pahl. Regie Die Autoren. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012. Eine CD-Veröffentlichung dieser Sendung ist auf dem Label Grünrekorder erschienen. Das Buch zur Ausstellung Sounds Like Silence ist bei Spectre Books Leipzig erschienen.